Das wäre es doch eigentlich, oder? In diesen ziemlich herausfordernden und auch verrückten Zeiten irgendwie mal so ein neues Hoffnungslicht zu erleben, irgendwie neue Hoffnung zu bekommen, dass es besser wird. Vielleicht nachhaltig, dauerhaft, ein Ende vielleicht der Kriege, eine Regierung, die nicht ratlos da ist und ständig nur Krisen managen muss, sondern echte Lösungen parat hat. Ein Ende von diesen egoistischen Despoten, die mit ihrer Macht und ihrer Gier nach Macht und nach Geld kein Maß und Ziel mehr haben. Endlich Frieden oder echte Entspannung. Oder machen wir es persönlich. Vielleicht sehnst du dich danach, dass endlich die Sorge um deine Gesundheit aufhört. Endlich diese Krankheit besiegt ist. Es echte Behandlungserfolge gibt oder Gott einfach so ganz spontan eingreift, dass die ständigen Herausforderungen aufhören, dass du dir überlegst, wie du finanziell klarkommst, wie du das Haus abbezahlst, ob das noch weitergeht oder ob du deinen Job behalten kannst oder doch verlieren musst. Vielleicht sehnst du dich danach, auch persönlich weiterzukommen, nicht immer zu scheitern, an deine persönlichen Grenzen zu kommen, immer wieder mit den gleichen Dingen zu kämpfen? Was wäre das, wenn irgendwo doch ein bisschen ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen wäre? Echte, nachhaltige Veränderung, Stück für Stück, dass in diesem manchmal viel zu geerdeten Alltag ein Stück Himmel aufleuchtet. Ein kleines bisschen, einfach ein kleines bisschen mehr Himmel auf Erden. Jetzt haben wir das Thema die Kraft der Auferstehung erleben. Wenn der Himmel auf die Erde kommt, das klingt ziemlich stark. Aber der Himmel ist auf die Erde gekommen. Wir sind immer noch in der Osterzeit. Und die Sache mit der Kraft der Auferstehung und das Bild dort vom leeren Grab, der Blick aufs Kreuz, der ist nicht vorbei, weil Ostern oder Karfreitag vorbei ist. Deswegen haben wir das Thema hier immer und immer wieder, weil es darum geht, diese Kraft der Auferstehung nicht nur dieser Kraft zu gedenken, sondern aus dieser Kraft zu leben. Andrea, du hattest eben so einen kleinen Energy Drink. Ich weiß nicht, wie lange er hält. Hier geht es um eine ganz andere Energie, die unser ganzes Leben als Menschen, die mit Jesus leben, ergreifen kann und soll. Und echte Veränderung bewirkt, echte Erneuerung bewirkt. Weil Ostern so entscheidend ist für unsere Glaubensreise, lade ich euch immer wieder ein, diese Kraft der Auferstehung zu entdecken im täglichen Leben. Ostern ist ja kein theoretisches Denkmodell, auch keine Ideologie, sondern ein echt welt- und lebensveränderndes Ereignis. Die Kraft der Auferstehung heißt zu erleben, heißt dabei nicht, ein sorgen- und schmerzfreies Leben zu leben. Völlig schmerzfrei, mit dauerhaftem Erfolg, Reichtum und Wohlstand. Mag sein, dass manche das propagieren, aber dieses Wohlstandsevangelium, in dem irgendwelche seltsamen und verlogenen Versprechungen gemacht werden, das hat Jesus nie verkündigt. Aber er hat auch nie verkündigt, wenn du Christ wirst, dann wird alles nur noch viel schlimmer. Dann lebst du Kraft und saftlos. Im Gegenteil, er sagt, wie wir es auch eben in dieser Textlesung gehört haben, dass dieser Paulus sagt, die Kraft dieser Auferstehung möchte ich erleben. Aus der Auferstehungskraft leben. Es ist Gottes Absicht, dass wir diese Auferstehungskraft erleben. Nein, wir machen nicht die Erde zum Himmel, aber durch die Auferstehung von Jesus Christus kommt der Himmel auf die Erde, kommt das Wesen und das Leben Gottes auf diese Erde. Und das macht den großen Unterschied. Es ist Gottes Absicht, dass wir sie erleben, dass wir ein Stück Himmel auf Erde erleben, indem wir den kennenlernen und mit dem leben, der eben den Himmel auf die Erde gebracht hat. Christsein heißt also, den auferstandenen Jesus zu erleben und die überwältigende Kraft, die von Jesus ausgeht. Es heißt zu erleben, dass unser Leben wirklich verändert wird, dass wir nicht die gleichen bleiben. Nicht 50 Jahre, nachdem wir zum Glauben gekommen sind, immer noch mit den gleichen Dingen kämpfen wie am Anfang. Sondern, dass wir erleben, Gott verändert uns. Nicht wir durch unsere eigenen Willpower, durch unsere eigene Disziplin und Willenskraft, sondern dass tatsächlich diese Kraft der Auferstehung uns packt, uns verändert, uns aufblühen lässt. Tim Keller, amerikanischer Theologe, schreibt in seinem Buch Hoffnung in Zeiten der Angst, wie die Auferstehung die Welt verändert, Folgendes. Zur Zeit Jesu stand die Botschaft vom Reich Gottes im Widerspruch zu allen Maßstäben und Denkkategorien der Welt. In unserer Zeit wird der christliche Glaube eher als etwas Traditionelles, denn als etwas Radikales oder Revolutionäres gesehen. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Der Hauptgrund für dieses Missverständnis ist, dass wir die Bibel als eine Sammlung von Geschichten darüber sehen, wie wir uns selbst retten können, indem wir moralisch leben. Wir sehen sie nicht als das, was sie in Wirklichkeit ist, als die große geschlossene Geschichte, wie Jesus Christus die Welt durch die große Umkehrung erlöst. Einer der radikalsten und revolutionärsten Texte steht in Epheser 2, Vers 1 bis 10. Dabei muss ich sagen, dass radikal und revolutionär nicht irgendwie im Guerilla-Verständnis geht, so auf zu den Waffen und jetzt mal hier einen gewaltsamen Umsturz herbeizuführen, sondern dass dieses Radikale und Revolutionäre eigentlich ganz anders anfängt, als wir das denken. Es fängt mit, könnte man sagen, fast Schwäche an. Ich lese uns diesen Text aus Epheser 2, 1 bis 10. Ich lese diesen Text auch nach dieser Übersetzung, das Buch. Und auch ihr, die ihr früher tot wart durch eure gottwidrige Lebensweise und die Schuld, die ihr auf euch geladen hattet, habt euer Leben genauso geführt, wie es dem in dieser Welt herrschenden Zeitgeist entspricht, dem mächtigen Herrscher in der Luft. Das ist der Geist, der sich jetzt in den Menschen auswirkt, die sich dem Ungehorsam gegen Gott verschrieben haben. Ja, wir alle haben uns früher so verhalten und die Begehrlichkeiten unseres selbstsüchtigen Wesens in den Vordergrund gestellt. Wir haben das getan, weil unsere Selbstsucht und unser Denken uns vorgaben und wir standen ganz genau wie alle anderen Menschen aufgrund unseres Zustandes unter dem Strafgericht Gottes. Aber Gott, der überreich ist in seinem Erbarmen, hat uns ganz eng mit dem Messias Jesus verbunden. Das tat er durch seine große Liebe, mit der er uns beschenkt hat. Das hat er getan, als wir noch tot waren durch unsere gottwidrigen Taten und hat uns zusammen mit dem Messias wieder zum Leben erweckt. Ja, durch seine unverdiente Gnade seid ihr gerettet. Gott hat uns zusammen mit ihm, mit Jesus, zum Leben auferweckt und uns zusammen mit ihm in den Himmelswelten auf den Ehrenplatz gesetzt. Diese Wirklichkeit erleben wir in der Verbindung mit dem Messias, mit Jesus. Auf diese Weise soll in den noch kommenden Zeiten der alles übersteigende Reichtum seiner unverdienten Gnade deutlich werden in der Güte, die Gott uns im Messias Jesus geschenkt hat. Denn genau diese Gnade hat euch durch euer Vertrauen auf Gott gerettet. Und das habt ihr nicht etwa selbst erarbeitet. Nein, es ist ein Geschenk, das Gott euch macht. Es ist keine Belohnung für bestimmte Taten, sodass auch kein einziger sich selbst loben kann. Denn wir selbst sind ja Gottes kunstvolle Schöpfung. Er hat uns durch den Messias Jesus erschaffen, damit wir dann auch das tun, was wirklich gut ist. Diese Taten hat Gott schon längst vorbereitet und wir sollen sie jetzt in unserem Leben in die Tat umsetzen. Diese Kraft der Auferstehung fängt mit diesem Radikalen und Revolutionären an, dass wir gerettet werden, heißt es hier. Nicht wir retten uns, nicht wir retten diese Welt, nicht unsere eigenen Anstrengungen sind es, sondern etwas ganz anderes. Paulus beschreibt hier zwei Gegensätze. Sozusagen ein Vorher und Nachher. Er sagt den Christen in Ephesus, guckt doch mal, wie es früher war bei euch. Beherrscht von dem Zeitgeist dieser Welt, beherrscht von der selbstsüchtigen Gier nach immer mehr und nach dem zuerst komme ich und dann komme ich, nach der Haltung habt ihr gelebt. Dabei habt ihr euch ruiniert, ihr habt eure Beziehungen ruiniert, ihr habt andere ruiniert. Und er sagt nicht nur du und ihr und zeigt mit dem Finger auf die Gemeinde dort, sondern er sagt, wir haben alle so erlebt. Das war unser aller Leben und so hat es ausgesehen. Sagt, ich war genauso. Und es betrifft uns alle, wenn wir ehrlich sind. Und dann sagt er, deshalb, aufgrund unseres Zustandes, standen wir unter dem Strafgericht Gottes. Andere übersetzen unter dem Zorn Gottes. Das ist ja so eine heikle Angelegenheit. Ja, jetzt kommt der Zorn Gottes. Was jetzt? Muss ich doch wieder irgendwas tun? Wie kann ich dem Zorn Gottes entfliehen? Und was soll das überhaupt? Ist Gott zornig? Nur einige wenige Sätze. Der Zorn Gottes ist die logische Konsequenz der Liebe Gottes. Wenn Ungerechtigkeit geschieht, wenn du ausgeraubt werden würdest, wenn du siehst und erlebst oder liest, dass Kindern Unrecht getan wird, dass Kinder ausgebeutet werden, dass Menschen sexuell missbraucht werden, sagst du dann, ja, da darf man nicht so genau hingucken, da muss man gnädig sein, im Leben nicht. Da packt dich vielleicht Zorn und du sagst, das braucht Gerechtigkeit. Da muss ein gerechtes Urteil her, das darf nicht einfach so durchgehen lassen. Genauso ist es mit Gott, wenn Ungerechtigkeit geschieht, wenn Kriege aufkommen, wenn Menschen andere Menschen töten, wenn Menschen den anderen Menschen, die von Gott geschaffen sind, Gutes tun, dann kommt der Zorn Gottes auf, dann muss Gerechtigkeit herbei, so wie wir Gerechtigkeit verstehen. Die Gerechtigkeit Gottes geht noch weit darüber hinaus, dass Gott nämlich dann sagt, so und jetzt bin ich gnädig. Nicht, ich sehe das alles nicht so eng, sondern ich nehme die Strafe für die Schuld, ob Mord oder schlecht denken über den anderen, der gerade neben dir im Gottesdienst sitzt. Ich nehme das auf mich, ich bezahle dafür, du bist frei. Das ist eine Gerechtigkeit, die uns mal tief durchatmen lässt. Paulus sagt hier, Jesus hat diesen Zorn Gottes, diese Strafe Gottes auf sich genommen. Und das Schöne und Befreiende, was er hier sagt, ist, das, was mal war, zählt nicht mehr. Christus ist dafür gestorben. Weil da ein Gott ist, der überreich ist an Erbarmen und uns ganz eng mit Jesus verbindet, kommen wir hinein in diese Kraft der Auferstehung. Weil er das getan hat, die Strafe auf sich zu nehmen, weil er uns unendlich liebt und mit uns mit Liebe zu beschenken will. Mit Liebe beschenken will, das ist, was wir brauchen. Geliebt sein, angenommen sein. Und zwar zu einem Zeitpunkt, als wir noch auf Gott gepfiffen haben. Als wir noch gesagt haben, das interessiert uns nicht. Dieser Gott interessiert uns, der kann uns mal. Wir wollen mit Gott nichts zu tun haben. Du kannst Gott nicht daran hindern, dich zu lieben. Du kannst ihn ablehnen, kannst ihn ignorieren, kannst ihn totreden wollen, kannst ihn totdiskutieren wollen, aber ihn nicht daran hindern, dich zu lieben und dich im Blick zu haben und dich zu wollen. Gott hat sich von unserer Ablehnung und unserem Widerstand eben ihm gegenüber nicht abhalten lassen, uns immer wieder zu lieben und zu lieben und zu lieben und zu lieben. Er tut das auch weiterhin nicht. Und diesen Zustand beschreibt hier der Paulus als tot. Ihr wart Gott gegenüber tot. Warum beschreibt er das als tot? Wir leben ja alle. Jeder sitzt hier, ist noch keiner tot hier reingetragen und ich hoffe und bete und denke, dass keiner tot hier rausgetragen wird. Aber weil es darum geht, dass wir geschaffen sind, um in Verbindung mit Gott zu leben. Das ist unsere Bestimmung. Nicht nur, dass wir atmen, dass wir körperlich es uns gut geht, sondern dass wir in einer lebendigen Verbindung mit Gott leben. Ist diese lebendige Verbindung zu Gott nicht da, sind wir halbtot. Aber Gott hat uns durch die Auferstehung von Jesus auch von dem Tod auferweckt, heißt es weiter. Durch seine unverdiente Gnade seid ihr gerettet. Das heißt, wieder mit Gott versöhnt und lebendig gemacht. Hier heißt es, Gott hat uns zusammen mit ihm, mit Jesus zum Leben auferweckt. Vers 6. Hat uns mit Gott auferweckt und mit ihm in den Himmelswelten auf den Ehrenplatz gesetzt. Diese Wirklichkeit erleben wir in der Verbindung mit dem Messias, mit Jesus. Und das ist das Radikale, was dann kommt, dass diese alles übersteigende Reichtum seiner unverdienten Gnade deutlich werden wird, in allen Zeiten. Gott glauben hat, heißt, mit Jesus verbunden zu sein und mit ihm auferweckt, sodass das wieder lebt, was gestorben war, die Verbindung mit Gott wieder lebt und dadurch wir dieses neue Leben in Christus haben. Und dass diese Wirklichkeit Gottes wirklich in uns kommt, dass wir in dieser Wirklichkeit leben, die er uns geschenkt hat. Genau diese Gnade, heißt es dann, genau diese Gnade hat euch durch euer Vertrauen auf Gott gerettet. Und das habt ihr euch nicht selbst erarbeitet. Nein, es ist ein Geschenk, das Gott euch macht. Es ist keine Belohnung für bestimmte Taten, sodass auch kein einziger sich deshalb selbst loben kann. Es ist gerade nicht unser moralisch gutes Leben. Es sind nicht die eigenen Anstrengungen, durch die wir uns retten, erlösen, befreien. Es ist nicht, wie die drei Engel am Ende des zweiten Teils von Goethes Faust behaupten, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Das ist das Einzige, was ich mir noch behalten habe von diesem Faust, den wir mal in der Schule lesen mussten. Nicht, wer immer strebend sich bemüht. Rettung, Versöhnung mit Gott, Auferstehung zu dem Leben, wozu wir geschaffen sind, ist reines Geschenk Gottes. Wir spielen darin überhaupt keine Hauptrolle. Solange wir noch auf unser eigenes, gutes, moralisches Leben fixiert sind und denken, uns dadurch die Liebe Gottes zu erarbeiten, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich gering, dass wir die überwältigende Gnade überhaupt entdecken und erleben, übrigens auch als Christen. Das geht so schnell, wir sind alle erlöst und dann geht diese Leistungsgesellschaft wieder los. Und dann meinen wir, wir müssen es selbst hinkriegen. Und dann gibt es manchmal solche Sprüche, dass ja, für die Erlösung ist Gott zuständig und dann haben wir uns anzustrengen mit der Heiligung. Und dann verblasst diese alles überwältigende Gnade. Und wenn sie verblasst, dann haben wir nichts mehr zu sagen und zu tun als Gemeinde. Wenn das nicht aus dieser alles überwältigenden, aus dem Reichtum seiner Gnade kommt, aus dem, dass wir daraus leben und es uns durch und durch geht, dass wir beschenkt sind, dann haben wir nichts zu tun. Und wenn wir noch so viel machen, es hat keine Auswirkung. Wenn wir nur auf uns fixiert sind, auf das, was wir tun, nochmal, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir diese ganze überwältigende Welt der Gnade nicht mehr wahrnehmen. Es ist wie bei kleinen Kindern und ihren Vorliebe für Süßigkeiten. Es gibt ja tatsächlich kaum Kinder, die nicht Süßigkeiten mögen. Also ich habe noch keins kennengelernt. So, und wenn jetzt ein Kind sich vollstopft mit Süßigkeiten, dann ist es satt. Es verspürt keinen Hunger mehr nach einem echten, guten Essen. Und dann sollte man doch meinen, wenn jemand keinen Hunger mehr hat, na ja, dann ist er doch satt, ist doch alles gut. Wenn ein Kind ständig Süßigkeiten isst, ist es mangelernährt. Ich glaube, ich brauche keinem sagen, was Mangelernährung bedeutet. Kann sich das vielleicht vorstellen, wenn man sich jetzt ausschließlich von Bonbons, Gummibärchen und Schokolade ernähren würde, was das mit unserem Körper machen würde. Wir würden keinen Hunger haben. Aber wir brauchen den echten Hunger nach diesem alles übersteigenden Reichtum der unverdienten Gnade, die uns Gott durch Jesus schenkt. Und wenn wir versuchen, mit unseren Leistungen unseren Lebenshunger zu stillen, unseren Liebeshunger, unsere Gemeinschaft mit Gott zu ersetzen, dann sind wir satt, aber mangelernährt und gehen irgendwann zugrunde. Wenn uns diese überreiche Gnade, von der wir ständig reden und die dann manchmal so abprallen kann, ich kenne das bei mir, die einem manchmal prallt einem ab und denkt, ja, haben wir jetzt schon oft genug gehört mit der Gnade, das ist jetzt, gibt es nicht mal was Neues. Wenn diese Gnade uns nicht mehr packt, dann können wir mitarbeiten, bis wir heiß laufen. Gott sagt hier in seinem Wort, diese Gnade muss euch wieder packen, soll euch packen. Und dann kommt dieser 10. Vers, ganz am Schluss, 9 Verse lang geht es darum, bemerkenswerterweise, wie beschenkt wir sind, wie geliebt wir sind, welches neue Leben wir haben, was diese Kraft der Auferstehung in uns bewirkt, was das mit uns macht, was das für Auswirkungen hat. Und dann kommt zum Schluss dieser eine Satz, dieser eine Vers, denn wir selbst sind ja Gottes kunstvolle Schöpfung. In einer anderen Übersetzung heißt, wir sind Gottes Meisterwerk. Kunstvolle Schöpfung. Wenn wir in der Verbindung mit Jesus leben, dann hat Gott uns neu gemacht. Dann sind wir seine kunstvolle Schöpfung. Ewiges Leben, das jetzt und hier schon anfängt. Erneuerung, beschenkt mit Gnade, geliebt ohne Ende, das macht uns aus. Das ist reine Kunst, Gottes Kunst, nicht unsere Kunst. Und als Kunstwerke bringen wir Wunderbares in dieser Welt hervor. Als Beschenkte, als Menschen, die nicht nur bis zum Rand gefüllt sind mit Gnade, sondern überlaufen. Überlaufen von dieser Liebe, überlaufen von den Geschenken, die sie erlebt haben. Daraus ergibt sich das Tun und das Handeln. Was ist denn bei uns, dass wir tun? Ist das dieses Pflichtbewusstsein? Ist das, dass man sowas als Christ macht, dass es zum Christsein dazugehört? Ist das das gute moralische Leben, mit dem ich versuche, doch bei Gott gut dazustehen? Oder läuft da gerade bei uns die Gnade über? Weil wir so begeistert sind und ergriffen von diesen Geschenken, die Gott tut. Nicht, weil wir uns damit die Liebe Gottes verdienen wollen, sondern weil wir sie bereits erlebt haben. Menschen, die von dieser Gnade überlaufen, sie schenken von dem, was sie geschenkt bekommen haben. Sie geben nichts von sich selbst, sondern alles, was sie von Gott beschenkt bekommen haben, Gnade. Und deshalb sind sie gnädig mit anderen Menschen. Die leben von der Vergebung. Deswegen vergeben sie anderen. Oder sollten wir sagen, wir anderen? Vergeben wir anderen? Wir erleben, bedingungslos geliebt zu sein. Deswegen lieben wir Menschen und, wie Jesus sagt, sogar unsere Feinde, die uns überhaupt nicht lieben. Weil Gott uns ja auch schon so geliebt hat, als wir noch seine Feinde waren. Und dann arbeiten sie und tun Gutes. Äußerlich gesehen unterscheidet sich gar nichts von dem, was man Gutes tut, erstmal von jemandem, der das aus moralischem Pflichtbewusstsein tut, um bei Gott sich was zu verdienen, der tut Gutes, und der andere tut es aus, weil die Gnade überläuft. Das mag man von außen kaum zu unterscheiden. Aber innerlich ist es was ganz anderes, und die Auswirkung, die es hat, ist auch komplett anders. Aber Menschen, die voll Liebe Gottes sind, reflektieren durch ihre Taten Gottes Liebe. Und das merken andere. Das merken andere, wenn wir Gottes Liebe reflektieren. Weil Menschen, die Gottes Liebe reflektieren und voller Gnade sind, einfach das tun, was Gott schon lange vorbereitet hat. Sie denken sich nicht selbst aus. Sie tun das, was Gott vorbereitet hat. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Ich habe mal ein paar Leute mitgebracht, Menschen oder Organisationen, die diese Liebe Gottes reflektieren. Und was das heißt, längst vorbereitete Taten Gottes zu tun. Dinge, die wirklich gut sind, weil sie aus der Gnade kommen. Kennen, glaube ich, fast alle. Lebt schon nicht mehr. Mutter Teresa hat ihr ganzes Leben eingesetzt, um Leprakranke zu pflegen. Mit der Gefahr, sich selbst anzustecken. Sie gepflegt, gewaschen, aus dem Dreck geholt. Heute machen das auch noch ganz viele. Dann gibt es diese beiden, ich weiß nicht, ob jemand kennt, die leben noch. Martina und Klaus-Dieter Johnen, die haben einen völlig verrückten Traum gehabt. Sie kommen aus Deutschland, Ärzte, und haben im Hochland von Peru auf 2600 Metern, wollten sie ein Krankenhaus bauen für die Ärmsten der Armen, für die Quechua-Indianer, die völlig vergessen wurden. Hatten kein Pfennig Geld, waren als Rucksacktouristen in dieser Gegend und sagen, wir wollen hier ein Krankenhaus bauen, weil sie die Liebe Gottes erlebt haben, weil sie gesagt haben, wir sind so beschenkt, wir möchten, dass die Leute das erleben. Haben sie es tatsächlich hingekriegt, ein Riesenkrankenhaus auf modernstem Standard zu bauen, haben Spenden gesammelt, sind durch die Welt geflogen und gereist, und das ist sehr interessant zu lesen. Es gibt ein Buch, Ich habe Gott gesehen, kann ich nur empfehlen, diese Biografie. Es war ihre Leidenschaft, etwas getan, was Gott lang vorbereitet hat. Dann gibt es Organisationen in Deutschland, Gefährdetenhilfen, andere Organisationen, die öffnen, da öffnen Menschen ihre Familien und Häuser, um andere Drogenabhängige und Kriminelle aufzunehmen und ihnen das zu geben, was sie nie erlebt haben. Liebe, ein familiäres Umfeld, angenommen sein und ihnen die Möglichkeit geben, mit dem auferstandenen Jesus in Kontakt zu kommen, der einzig und allein sie wirklich verändern kann. Und Hunderte und Tausende von Menschen sind frei geworden von Drogen, von Kriminalität und haben ein anderes Leben gelebt. Wir haben zig Menschen auch hier in der Gemeinde, jeder, der in seinem Bereich das tut, wo er merkt, dazu hat Gott mich geschaffen. Das hat Gott bei mir vorbereitet. Da schlägt mein Herz für. Das ist meine Leidenschaft. Dann gibt es noch einen anderen Mann, den ich kennengelernt habe und den ich ausgesprochen bewundere. Er heißt, das ist ein Mann, sage ich gleich, der aufgrund von einer Krankheit in Frührente gehen musste und der überlegt hat, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Der hat angefangen, Waschmaschinen zu reparieren. Nee, das ist er nicht, das sind Waschmaschinen. Der Mann heißt Richard Mais, von dem kennt kaum jemand etwas. Wenn man den im Internet googelt, findet man nichts. Findet einen anderen Richard Mais, der irgendein Gartenbauunternehmen hat, aber ihn nicht. Er hat angefangen, Waschmaschinen zu reparieren in seiner Garage und sie günstig weiter zu verkaufen. Dann kamen Trockner dazu, Kühlschränke, Backofen, Spülmaschinen, all das Geräte, die er bekommen hat, die er repariert hat, die er verkauft und wo er sagt, ich brauche das Geld nicht. Ich habe meine Rente und habe ein Haus, das kann ich noch vermieten, das reicht zum Leben, ich brauche nicht viel. Und das ganze Geld gespendet hat und es bis heute tut. Spendet an gemeinnützige Werke, Missionsgesellschaften, mittlerweile Millionen von Euros damit zusammengebracht hat. Und ich hatte gerade noch vorletzte Woche mit ihm telefoniert, weil mein Trockner kaputt gegangen war. Und dann erzählte er, was er gerade so macht. Und dann sagt er, auf tiefstem Hessisch, ist mir sehr sympathisch, der kommt aus der Nähe von Frankfurt. Also mein Job ist es ja und meine Berufung, das Reich Gottes mit Finanzen zu versorgen. Also das, was andere für Jesus tun, finanziell zu unterstützen. Und jetzt hat er gerade einen neuen Bereich, er sammelt Schrott und verkauft das weiter und sagt, ja, jetzt habe ich gerade wieder 30.000 Euro für die Auslandshilfe zusammengekriegt. Er hat in einem Jahr, das könnte ich hier stundenlang erzählen, das mache ich nicht, er wird im Herbst hierher kommen, dann werde ich so mit ihm hier im Sonntagmorgen-Gottesdienst ein längeres Interview haben, weil es sehr bemerkenswert ist, was Gott mit ihm gemacht hat, als er zum Glauben gekommen ist. Da hat er nicht gerade angefangen mit Waschmaschinen, sondern er hat ihn verändert, er hat ihn gepackt, er hat ihn mit Gnade überschüttet und das ist Jahrzehnte her. Und es gibt so wie diesen Mann viele andere, die sind auch nach Jahrzehnten noch gepackt von dieser Gnade Gottes. Sie sagen, Ich bin beschenkt. Ich mache nichts anderes als weiterschenken. Mehr mache ich eigentlich gar nicht. Aber ich mache diese vorbereiteten Werke, zu denen Gott mich berufen hat. Mehr mache ich auch nicht. Das ist das, was Gott mit uns vorhat. Und zum Abschluss jetzt noch zwei Fragen. Zwei Fragen zum Nachdenken und Weiterdenken. Vielleicht bist du an dem Punkt, wo du sagst, ich habe eigentlich Hunger nach der überwältigenden, unverdienten Gnade Gottes. Ich habe satt, mich mit Ersatznahrungsmitteln zufrieden zu geben. Ich habe satt, mich mit Süßigkeiten zu füttern und merken, ich werde krank davon und das ernährt mich nicht. Wenn du Hunger hast, nach der überwältigenden, unverdienten Gnade Gottes versöhnt zu werden, was dann? Das ist so radikal wie einfach. Dann ist es vielleicht Zeit, zu Gott zu kommen und zu sagen, ha, hier bin ich. Ich möchte diese überwältigende, unverdiente Gnade erleben. Ich möchte, dass du mir vergibst. Ich möchte in diese Beziehung mit dir. Ich möchte die Kraft der Auferstehung erleben. Ich möchte, dass in mein Herz ein Stück Himmel kommt. Ich lade dich ein, das jetzt gleich zu tun. Im Anschluss werden hier vorne Leute sein, auch hinten in der Gebetsecke. Und das Zweite, wo könntest du ein Stück Himmel auf die Erde bringen? Wofür schlägt dein Herz? Nicht irgendwas tun, was dir gerade so einfällt, was du denkst, du tun müsstest, sondern wofür schlägt dein Herz? Wo kannst du sagen, das schenke ich eigentlich nur weiter, womit ich beschenkt bin? Und ich glaube, dass Gott, und bin fest davon überzeugt, dass Gott dir das zeigen wird, weil er Dinge bereitet hat, wo du seine Gnade, seine überreiche Gnade, überreich weiterschenken kannst. Amen.